Ich begrüße euch herzlich zu dieser Ausgabe von Denknetz Fokus zum Thema Herausforderung Inflation. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Lampart hier in diesem Gespräch. Wir werden ein Gespräch führen. Ich werde durch die Fragen führen, aber wir werden im Wechselspiel Argumente austauschen und das Thema vertiefen. Und zwar widmen wir uns folgenden Fragen. Wir fragen zunächst einmal, wie kommt es überhaupt zur Inflation und was ist das? Und welche Wirkungen gehen von Inflation aus? Was bedeutet es für die Lohnabhängigen, für die Leute, die Renten beziehen, Sozialleistungen beziehen? Wie können Gewerkschaften darauf reagieren? Wie beurteilen wir die Inflationsbekämpfung, die heute durch die Ökonomie vertreten wird, gegenüber den Zentralbanken, die dann sagen, wir müssen die Leitzinsen erhöhen? Was finden wir dazu? Und wie, glauben wir, wird sich das Geschehen weiterentwickeln? Und was bedeutet Inflation auch für die globalen Beziehungen? Und wir stellen uns kurz vor. Daniel, darf ich dich bitten?
Ja, Daniel Lampart, leite die Geschäftsstelle des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und bin zuständig für die Wirtschaftsdossier.
Herzlich willkommen und mein Name ist Beat Rinker. Ich bin Mitglied der Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie und habe in diesem Jahr zwei Texte verfasst, die sich mit Inflation beschäftigen, die auf der Denknetz-Seite auch vorzufinden sind. Ja, Daniel, was ist eigentlich Inflation und wie kommt sie zustande?
Ja, Inflation ist ein Preisanstieg, das weiß jeder. Die Frage ist der einmalig oder geht es länger? Es gibt ja verschiedene Ursachen der Inflation. Ich glaube, das ist wichtig. Das klingt jetzt alles sehr gestelzt oder so, aber ich glaube wichtig, dass wir das am Anfang mal miteinander klären, weil wir dann nachher auch auf Maßnahmen kommen, oder? Aber klassisch ist die Inflation das, dass wenn's die Konjunktur überhitzt ist, die Firmen merken, die Kunden stehen Schlange oder vor ihrem Geschäft und sie können dann höhere Preise verlangen und trotzdem die Produkte verkaufen. Dann gibt es andere Inflationen, das sind dann das Schlimmste ist immer so ein Krieg, Kriegsinflation. Und wenn es künstliche Verknappungen gibt, ein Teil der Bevölkerung arbeitet nicht, weil sie Militär ist, die Importe fallen aus, oder das heißt, gewisse Produkte fehlen oder sind dann in geringerem Maße da. Das sind dann einfach Preisschub aufgrund von Verknappungen jetzt in der Produktion, muss man sagen. Oder? Das sind so die beiden Extrem- oder klassischen Beispiele und dann in der Realität ist dann manchmal etwas ein Mix, oder? Also, dass ein Kostenschock kommt, die Konjunktur das verstärkt und das ist das, wo wir jetzt wahrscheinlich drin sind oder wo wir jetzt drin sind. Es gibt diesen Kostenschock, Corona-bedingt, dann Energiekrise, auch wegen Ukraine und das geht jetzt wie eine Welle durch die Wirtschaft und weshalb eine Welle? Weil die Firmen die höheren Kosten weitergeben können an die Kundinnen und Kunden, weil die Konjunktur gut läuft, oder weil sie Absatz haben und die Kundinnen und Kunden zu einem großen Teil bereit sind, dann die höheren Preise zu zahlen. Also es ist mal so ein Welleneffekt jetzt. Deshalb steigen die Preise der meisten Produkte. Also heute war ich Mittagessen bei mir im Quartier in Bern, wo ich arbeite, und das ist alles. Jeder Takeaway-Betrieb hat verlangt 1 Franken mehr als im letzten Jahr, oder obwohl die mit Energie und Chipknappheit oder was weiß ich, hat das natürlich nichts zu tun. Aber das geht jetzt einfach wie eine Welle durch die ganze Wirtschaft.
Genau, das ist ja dann auch der Moment, wo man wirklich von Inflation spricht, wo es nicht mehr einzelne Güter sind, die teurer werden und andere vielleicht billiger, sondern es hat eine generelle Lohn- oder Preiserhöhungen sind zustande gekommen. Jetzt, ich habe einige Unterlagen angeschaut, beispielsweise die Gewinne der US-Firmen aus der Finanz, also der ganze Rest, die Produktions- und Handelsfirmen. Und die haben einen enormen Gewinnsprung gemacht. Beginnend Ende 2020 bis heute haben sich die Gewinne verdoppelt, enorm. Jetzt ist vielleicht ein Teil davon, sind einfach Bewertungen von Lagerbeständen, aber ein Teil ist sicher real, sind das eben höhere Preise, die durchgesetzt werden konnten, und zwar eben auch auf Gütern, bei denen die Menschen gar nicht die Wahl haben, ob sie dann ausweichen wollen oder nicht. Also Grundnahrungsmittel oder Energie. Da kannst du nicht sagen, ich heize diesen Winter nicht, weil mir das Erdgas zu teuer ist. Also hier können eben diejenigen, die dann die Macht haben, auf den Märkten enorme Preisaufschläge durchsetzen. Und das wäre ja auch wichtig dann, für die Frage, wie wir diese Inflation bekämpfen, dass wir eben diese Preisaufschläge dann auch in den Griff nehmen müssen.
Ja, im gewissen Sinn, oder jetzt vielleicht schon zu den Maßnahmen kommen. Es brachte zuerst die gute Analyse, woher kommt es? Und vielleicht schon, oder eine andere politische Bezugsschnelle, es wird ja immer gesagt, ja, Inflation kommt wegen dieser Geldschwemme der Zentralbanken, oder? Also ich habe noch nie eine Firma gesehen, die die Preise erhöht hat, weil die Nationalbank die Geldmenge ausgeweitet hat. Man kann ins Geschäft unten reingehen, fragen, wie ist die Geldmenge der Nationalbank? Sag ich, keine Ahnung, ist für mich nicht wichtig. Sondern Inflation ist ja eigentlich kein monetäres Phänomen, das ist nicht so, wie man an den Universitäten lernt, dass die Geldmenge und dann gibt es höhere Preise, sondern es ist ein reales Phänomen. In diesem Sinne, man muss höhere Preise durchsetzen können, wie du das sagst. Nützt nichts, wenn man am Abend ins Bett geht, sagt, morgen erhöhe ich die Preise. Wenn man es nicht kann, kann man es nicht. Das heißt, es braucht eine Konjunkturvoraussetzung und je nachdem dann eben ein Kostenschock, wo man dann gezwungen ist, höhere Preise durchzusetzen, versuchen. Aber es ist immer ein realwirtschaftlicher Bezug. Und jetzt ist mal das Positive. Ich würde das mal wirklich positiv sagen. Wir hatten einen Kostenschock eben bei gewissen Vorprodukten. Stark aus Asien, weil die einen großen Teil der Produktion partiell stillgelegt haben. Die Lieferketten waren unterbrochen. Das andere ist die Energie. Und das Schlimmste wäre gewesen jetzt für Löhne und Arbeitsplätze, wenn die Preise nicht weitergeben könnten, oder? Sondern kommt einfach ein Kostenschub. Du stellst fest, Rezession kann keine Preiserhöhung durchgeben und dann, also ich spreche jetzt nicht von Energiehändlern, sondern vielleicht von Bäckerinnen und Bäckern, oder? Merkt man, Mist, der Strom wird 30-50% teurer und ich habe keine Chance, ich habe noch weniger Ertrag. Das ist zum Glück nicht geschehen, das war positiv. Aber wie du sagst, es gibt im Moment natürlich einige Profiteurinnen und Profiteure, also vor allem Firmen in gewissen Sektoren, die jetzt da hübsch natürlich profitiert haben, vor allem im Handel. Aber es gibt auch den Druck, oder? Es gibt schon den Kostendruck, wie beides.
Eben diese Profiteure, ich komme noch einmal auf Sie zu sprechen, weil Sie doch für die ganze politische Landschaft dann von großer Bedeutung sind und auch für die Verteilungsfragen, die sich jetzt verstärkt stellen. Wir haben das mal untersucht, jetzt in den letzten Wochen, wie das aussieht für die 5 größten Rohstoffhändler der Schweiz. Ich zeige dir das hier. Du siehst oben die durchschnittlichen Halbjahresgewinne der letzten Jahre. Und dann unten der Halbjahresgewinn im Jahr 2022. Wir haben 3,5 Milliarden Durchschnittsgewinne dieser 5 großen Handelsfirmen in den letzten Jahren und 23,5 Milliarden Gewinn im ersten Halbjahr dieses Jahres. Also wenn das zweite Halbjahr gleich verläuft wie das erste, dann hätten wir dann das Doppelte, 47 Milliarden Gewinn. Und das sind natürlich enorme Summen. Das ist nicht mehr Portokasse, sondern das sind Geldmengen, die, wenn sie dann überwälzt werden auf Kundinnen und Kunden, eben da wirklich einschlagen und diese Schockwirkung haben, die du beschrieben hast. Und bei den US-Firmen habe ich das nachgeschaut, auf einer Darstellung einer der Nationalbanken in den USA. Und da zeigt sich, dass die Gewinne sich von Ende 2020 innerhalb von 2 Quartalen verdoppelt haben. Die sind von durchschnittlich 1.000 Milliarden pro Quartal auf 2.000 Milliarden gestiegen. Auch enorm, oder? Mhm. Enorm. Und deshalb meine ich schon in diesen Diskursen auch mit Bürgerlichen, die sagen, jetzt dürfen die Löhne auf keinen Fall steigen, jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil wenn die Löhne steigen, dann erst wird die Inflation dauerhaft. Denen müssten wir sagen, ja, aber hier brauchen wir jetzt zunächst einmal eben Maßnahmen, klare Maßnahmen, diese Riesenumverteilung wieder rückgängig zu machen, also diese Gewinne in sehr hohen Milliardenbeträgen wieder für die Gesellschaften zurückzuholen und für die Leute, oder?
Ja, also die Unternehmen haben jetzt die Preise erhöht, oder? Also es waren nicht die Löhne, die gestiegen sind, sie haben die Preise erhöht. In der Schweiz war es nicht so stark. Hat gewisse Gründe, weil vor allem im Energiesektor, also Strom, wir Service Public haben, oder? Also weil wir den Strommarkt damals nicht geöffnet haben, wegen Referendum. Im Ausland ist der Strommarkt oft geöffnet, also in der EU. Dort hat man entsprechende Preiserhöhungen, natürlich schnell 50% mehr oder so. Das ist ein Grund, warum wir eher tiefere Inflation haben, aber auch in der Schweiz haben die Unternehmen jetzt über das ganze Jahr 2,9% mehr verlangt für unsere Konsumenten, Konsumentinnenpreise. Und sie haben vorgelegt und jetzt müssten wir mindestens hinterher mit den Löhnen, noch etwas mehr natürlich. Aber da jetzt irgendwas von Lohnpreisspirale ist effektiv etwas eigenartig, oder? Weil wir sind eigentlich so, dass wir mit den Löhnen zu tief sind sogar. Also das ist, was geschieht nachher. Und wir haben ein großes wirtschaftliches Problem, das ist das Kaufkraftproblem. Ich habe jetzt leider keine Grafik da, aber wenn man die Reallöhne nimmt, kannst du mal in die Kamera zeichnen, oder? Reallöhne waren jetzt im Ausland, Deutschland oder so, 2-3%, vielleicht 3,5 die letzten Jahre. Und was jetzt geschieht, ist wegen der Teuerung von 10%, dass wir Reallohnsenkungen haben, 7%, die Kurve fällt weg steil ab und das ist bald ein Monatslohn. Also, dass in Vereinigten Königreich jetzt gestreikt wird, in den Spitälern, im öffentlichen Verkehr, ist kein Wunder. Es geht da ums Leben. Es geht um einen Monatslohn real, mehr oder weniger. Und die Preise sind hoch, die Firmen haben erhöht, jetzt müssen die Löhne hoch. Und wenn die nicht hochgehen und ein Monatslohn fehlt, dann wird es sehr ungemütlich.
Also wir haben keine Lohnpreisspirale, sondern wir haben eine Preis-Lohnspirale und die brauchen wir auch, weil sonst eben für die Leute, die es fatale Folgen hat und natürlich dann auch wiederum für gesamtwirtschaftliche Prozesse. Was ist denn in der Schweiz, was sind hier eure Forderungen und wo steht ihr mit diesen Forderungen?
Ja, es ist ja, also gewerkschaftlich war es eine sehr anspruchsvolle Zeit, weil wir ja aus über 10 Jahren Null- oder kaum Teuerung kamen, weil sich der Franken stark aufgewertet hat, aber auch weil weltweit wenig Teuerung im System war. Es hat verschiedene Gründe, wollen wir jetzt nicht ausführen. Und das hat in der Organisation etwas dazu geführt, dass die klassischen Teuerungsausgleichslohnverhandlungen, die sind wie verschwunden. Und die alten, so wie wir beide, wir kannten das noch, oder? Aber wir gehören auch nicht mehr zu den Jüngsten. Und die Jungen, die kannten das gar nicht mehr. Und wir durften dann relativ viel Austausch machen, dass das wieder klar wird, auch erklären, warum jetzt diese Lohnerhöhungen notwendig sind. Wir haben dann Forderungen gestellt, 4-5%, die absolut gerechtfertigt waren angesichts der Wirtschaftslage. Und die Leute haben gut gearbeitet, aber war harter Gegenwind und wir haben viele Branchen, wo wir Teuerungsausgleich haben und etwas darüber hinaus. Schön ist vor allem Branchen, die nicht so gut zahlen, oder wie Gastgewerbe und andere, wo Teuerungsausgleich plus resultiert hat. Man muss sagen, diejenigen, die verhandelt haben, haben große Mühe gegeben und waren erfolgreich.
Ich kann mich erinnern, wenn du das auch angesprochen hast, jetzt die früheren Zeiten, wo eben Inflation wirklich ein Alltagsproblem war, ein zentrales Problem, an die Forderung einer Scala Mobile, also einem automatischen Teuerungsausgleich, über den man nicht jedes Jahr wieder streiten muss. Gibt es das in der Schweiz noch?
Ja, es ist natürlich stark ausgestorben. Das war effektiv etwas, was früher, bis in den 90er Jahren in den GAVs drin war. Und die 90er Jahre waren ja eine Phase von enormen Liberalisierungsschüben in verschiedenen Bereichen, so auch in den GAVs. Der Arbeitgeberpräsident, damals Richter, ich weiß niemand mehr, wer das ist, aber der bezeichnet in den 90er Jahren die GAVs als Auslaufmodell. Und es gab dann Angriffe auf den Teuerungsausgleich, aber auch auf Branchenlohnverhandlungen, wie zum Beispiel in den Banken. Früher hat man ja Branchenlöhne verhandelt in den Banken, jetzt ist das nur noch Betrieb. Und das wurde reduziert, aber es ist nicht verschwunden. Also es gibt x so gewerbliche GAVs, zum Beispiel im Ausbaugewerbe in der Swisscom, und dort haben wir einen Teuerungsausgleich, aber nur partiell. Es ist oft nur 1-1,5%, aber nicht den vollen. Und das war gut jetzt. Das heißt, man hat in den Lohnverhandlungen schon mal 1-1,5% sicher. Das heißt, muss man sich nicht anstrengen, sondern man kann dann für den Rest kämpfen. Aber für den Rest muss man natürlich kämpfen. Und eigentlich ist es so, dass wenn die Firmen die Preise erhöhen, müssten die Löhne automatisch steigen. Weil das ist nicht verhandelbar. Verhandelbar ist wieder Produktivitätszuwachs, aber auch dort braucht es die Beteiligung 1:1 der Arbeitnehmer. Das wäre das Ideale, oder? Aber Teuerungsausgleich müssen wir wieder vorantreiben, wenn sich die Teuerung etabliert.
Das bringt mich auf eine andere Frage oder auf eine andere Ebene. Wir haben ja, du hast es vorher angesprochen, auf bürgerlicher Seite die Behauptung, Inflation entsteht, wenn zu viel Geld da ist. Wenn die Nationalbanken zu viel Geld herausgeben oder wenn zu viel Wertpapiere gekauft werden durch die Nationalbanken, dann gibt es Inflation. Das hat sich ja gezeigt, einfach empirisch, also das reine Anschauen der Tatsachen in den letzten Jahrzehnten, dass das überhaupt nicht stimmt. Und trotzdem ist aber diese Idee immer noch in den Köpfen. Und wenn man schaut, wie die Mainstream-Debatte läuft über Inflation, dann ist eben das immer noch das Zentrale, dass gesagt wird, jetzt ist es jetzt hat es zu viel Geld, jetzt müssen wir dieses Geld verknappen und wir müssen eigentlich die Wirtschaft runterfahren, um die Inflation loszuwerden. Mir kommt das vor, dass man sagt, wir haben das Problem von Ladendiebstählen und die Antwort ist dann, ja, wir schließen die Läden. Dann hast du zwar keine Ladendiebstähle mehr, aber du hast eben auch die Läden geschlossen. Was wäre dann auf dieser Ebene unsere Antwort, was müssen wir sagen, damit wir aus dieser Logik rauskommen? Weil die ist so dominant, oder? Es gibt gar keine alternativen Vorschläge, die breiter diskutiert werden, wie Inflation in den Griff genommen werden kann.
Aber vielleicht nur schnell etwas wirtschaftshistorischer Ausblick oder Rückblick noch, weil ich finde das etwas sehr Interessantes, das Thema, das du anschneidest. Das war ja auch nicht immer so in den Wirtschaftswissenschaften, dass so diese Logik eine große Bedeutung hat, dass es immer ein monetäres Phänomen ist, die Inflation. Und der Milton Friedman, der Monetarist, der ja eine Speerspitze war auch des Wirtschaftsliberalismus, er schrieb da in seinem Buch Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Und ich dachte, ich sei im falschen Film. Ich war neulich auf einem Podium, da waren zwei auch sehr liberal geschulte Ökonomen, die wiederholten das so wie ein kleines Gebet. Und ich habe gesagt, es ist völlig falsch. Inflation is always and everywhere a real phenomenon. Weil, damit die Preise steigen, musst du, wenn du ein Geschäft hast, real in deinem Geschäft die Preise erhöhen. Und das geht nur, wenn die Kundinnen und Kunden bereit sind, die höheren Preise zu zahlen. Da kann die Nationalbank noch so Geldmenge ausweiten oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber es ist natürlich so, dass wenn die Nationalbank eine Politik macht, die die Konjunktur stimuliert oder nicht bremst, dass es für dich einfacher ist, in einer besseren Konjunktur dann die Preise zu erhöhen. So funktioniert der Mechanismus. Aber die Geldmenge spielt für die Konjunktur eigentlich keine große Rolle, weil die geht raus und landet bei den Banken und die haben ja das Geld wieder bei der Nationalbank deponiert. Also einfach, und der Friedman, die Logik war das eigentlich fundamental Misstrauen gegen die politischen Organisationen. Das heißt, lass die Finger von der Konjunkturpolitik, weil ihr produziert mit eurer Politik am Schluss nur Inflation. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum die Liberalen das auch immer kolportieren. Und bei uns ist die Geldpolitik etwas, was natürlich konjunkturpolitische Aufgaben hat, vor allem die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das darf man eben nicht vergessen, gerade in der Schweiz. Aber das nur vielleicht, das nur um etwas zu situieren, aber es ist immer ein reales Phänomen. Wenn die Firmen die Preise nicht erhöhen, dann haben wir keine Inflation. Das ist banal, da kann die Nationalbank machen, was sie will.
Und jetzt, wo sie die Zinsen erhöht, ist da die unmittelbare Wirkung eine Paradoxe.
Ja, sicher.
Sie erhöht, es ist ja nicht so, dass zunächst einmal die Inflation eingeschränkt wird, sondern sie heizt die Inflation noch an. Über die Mieten, ja. Sehr zentral. Also wenn die Leitzinsen der Nationalbank steigen, dann trifft das vor allem die Hypothekarzinsen. Wenn die hochgehen, dann gibt das Rechtfertigung für die Hausbesitzenden, die Mietzinsen zu erhöhen. Die UBS vermutet oder prognostiziert einen Anstieg von 20% der Mieten bis 2024. Das ist ein großer Schub, der in der Schweiz viel größer ist als das, was ursprünglich jetzt als Inflation da ist. Das ist also pervers, was die Nationalbank macht. Und sie erhöht natürlich auch die Kapitalkosten, was wiederum weitergegeben werden muss. Das ist auch wieder pervers. Und ich habe die Vermutung, dass eigentlich dieses Programm dieser Leitzinserhöhungen nur in der Idee funktioniert, dass die Beschäftigten angegriffen werden, dass eben die Arbeitslosigkeit wirklich steigen soll und damit die Macht der Menschen und der Gewerkschaften auf den Arbeitsmärkten zurückgeht und dann können die Profite wieder erhöht werden. Das ist, scheint mir, der Kern dieses Programms. Einen realen, rationalen Kern, so wie du das beschrieben hast, hat es eigentlich nicht.
Gut, in der Schweiz haben wir natürlich mit der Kostenmiete jetzt und die Anbindung an die Hypothekarzinsen etwas eine spezielle Situation, die auch die Nationalbank immer gestört hat. Deshalb hat die Nationalbank sich hinter den Kulissen auch teilweise skeptisch geäußert gegen unsere Mietregulierungen, oder, damit sie das wegbringen. Aber eigentlich ist es so, wenn sie die Zinsen erhöhen, ist der schnellste Effekt, der geschieht, ist, dass sich der Franken aufwertet, einfach weil es attraktiver ist, in den Franken zu gehen. Und das sieht man dann schon, oder, dass Zinserhöhungen führen zu Aufwertungen. Und weil wir relativ viele Produkte aus dem Ausland importieren, ist, wenn sich der Franken aufwertet, hat das einen gewissen teuerungsdämpfenden Effekt. Aber es gibt Gegeneffekte, wie über die Mieten, aber das stört die Geldpolitikerinnen und Politiker. Aber wir wollen natürlich
dass wir regulierte Mieten haben und nicht Marktmieten, so etwas.
Und dann müssen aber auch noch die Importeure wirklich bereit sein, ihre Gewinne, die sie dann haben, weil sie günstiger einkaufen können, an ihre Kunden weiterzugeben. Und das findet ja auch nur sehr beschränkt statt, nur da, wo sie wirklich gezwungen sind.
Ja, es ist, oder? Na, Inflationsbekämpfung über die Nationalbank ist, sagte man, ein breitbandiges Medikament. Also, ich bin ja nicht der Mediziner, aber wenn ich das recht verstanden habe, heißt das, dass es halt möglich auch viele Nebenwirkungen hat, die unerwünscht sind. Und wenn sie die Zinsen erhöht, dann geschieht das, was wir vorher gesagt haben, und es ist nicht garantiert, weil alles indirekt läuft, oder dass das sofort wirkt im Ausmaß, wie man sich das vorstellt. Und es gibt so, ich sage dem Faustregel, aber wir haben nichts Modell. Ich habe früher auch in meiner Doktorarbeit so ein Modell gemacht, wo man sagt, dass eine 10%ige Aufwertung des Frankens zu einer Reduktion der Teuerung von 1% führt. Aber eine 10%ige Aufwertung kostet dich auch 3% BIP. 3% BIP sind ungefähr, also sind über 20 Milliarden. Also ziemlich teure Intervention für 1% weniger Teuerung. Und jetzt ist wahrscheinlich, bin ich etwas kompliziert, aber jetzt sage ich trotzdem noch etwas, damit es richtig kompliziert wird. Wir haben ja nächstes Jahr, du hast gesagt, die Mieten, aber wir haben auch die Strompreiserhöhungen. Die kommen erst nächstes Jahr, weil wir es regulieren und wir wissen, dass es ungefähr ein halbes Teuerungsprozent ausmacht. Wenn wir das direkt zahlen würden, nehmen wir sagen, wir schießen öffentliches Geld ein, es gibt jetzt eine vorübergehende Subvention, damit das nicht, diese nicht steigen, dann würde es uns das einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Und wenn es die Nationalbank über Zinserhöhungen macht, dann kostet das, also wir haben gesagt, ein halbes Prozent ist 5% Aufwertung, dann heißt, da sind wir ungefähr bei 1,5 BIP-Prozent, also in der Größenordnung von mehr als das Zehnfache. Und das finde ich, sollte man eigentlich diskutieren können, oder? Jetzt, wie will man Inflation bekämpfen? Und eben, wenn es so Angebotsverknappungen sind, aus etwas katastrophalen Entwicklungen oder Schocks, dann ist vielleicht, sind andere Maßnahmen besser, die direkt bei dieser einzelnen Ursache ansetzen, als bei einer klassischen Inflation, die weg von einer überhitzten Konjunktur herkommt. Das ist klar, dort ist die Nationalbank die effizienteste Organisation, beziehungsweise ihre Instrumente am effizientesten. Aber jetzt könnte man es deutlich billiger haben. Aber wenn man das in Bern sagt, dann finden alle, oh nein, gerade in Krisen soll man an den Grundsätzen festhalten und nicht an den fundamentalen Logiken zweifeln, dass das nur die Nationalbank kann. Also man tritt eigentlich gar nicht ein in die Diskussion. Aber ich finde das eine sehr spannende Frage.
Und sie hat ja in der Schweiz dann noch eine Besonderheit, neben der Hypothekarzinsen, Anbindung an die Nationalbankzinsen, das ist die ganze Geschichte mit den Krankenkassenprämien. Die Krankenkassenprämien in der Schweiz sind ja gar nicht Bestandteil der Teuerung. Als Prämien sind sie gar nicht in diesen Warenkorb, der genommen wird, um die Teuerung zu berechnen, sondern in diesem Warenkorb sind nur die direkten Leistungen der Gesundheitsversorgung. Und das läuft ja nicht parallel. Wir haben in diesen letzten Monaten keine Verteuerung der Gesundheitsleistungen, aber jetzt einen enormen Anstieg der Krankenkassenprämien um über 6%. Und das wird gar nicht einbezogen in die Überlegungen des Ausgleichs. Und da gab es ja Vorstöße in den Räten, dass der Bund hier auch intervenieren soll, um diese Erhöhungen der Krankenkassenprämien abzufedern. Und das wurde von bürgerlicher Seite abgelehnt. Und das würde genau in die gleiche Kategorie gehören, wie du das jetzt erwähnt hast, in deinem Beispiel. Ist das, würdest du dem zustimmen?
Ja, also Krankenkassenprämien sind halt, wie du richtig sagst, oder? Wir haben ja sehr wenig Teuerung im Gesundheitswesen. Was auch das spiegelt, dass bei der Lohnentwicklung sehr unbefriedigend ist. Oder es wäre vielleicht besser, wir hätten etwas mehr Teuerung, dann könnten wir endlich etwas Löhne zahlen, dass den Leuten etwas besser geht oder dass man etwas mehr Personal einsetzt. Das ist ja wirklich nicht lustig, wenn man dort ist und sieht, wie wichtige Arbeit die im Gesundheitswesen machen und wie viel Stress sie haben. Aber es gibt eigentlich kaum Teuerung, sondern im Wesentlichen sind das sogenannte Mengeneffekte. Ein Teil ist es so, dass wir froh sind, dass wir bessere Behandlungen haben. Ein Teil ist Abzocke durch das System, durch Spezialistinnen und Spezialisten, oder? Aber für die Leute, die gesund sind und höhere Krankenkassenprämien zahlen mit diesen elenden Kopfprämien, die wir haben, ist das einfach brutal. Also wir haben ein Paar mit zwei Kindern, wird im nächsten Jahr zum ersten Mal 1'000 Franken Prämie zahlen, auch wenn sie HMO und so wählen, oder? Das ist natürlich verrückt. Also, ja. Dann kommt noch die Miete dazu, die Miete steigt auch, eben Strompreise steigen. Und es war sehr unverständlich jetzt diese Session, oder? Aber wir hatten natürlich diese Session in Bern eine Reihe von sehr, sehr unsozialen Entscheiden, oder? Wo man sich einmal mehr die Frage stellt, wie weit ist dieses Parlament von der Bevölkerung entfernt? Aber sie verlieren dann nachher alle Referenten. Ich meine, alle Steuervorlagen haben sie verloren. Einfach weil sie zu weit weg sind von den Leuten. Abwehren können wir gut, aber wenn wir natürlich in die Offensive wollen, ist es aufwendiger mit Initiativen. Aber 24 wird man abstimmen, höhere Prämienverbilligungen, 13. AHV-Rente. Aber es geht natürlich lange für die Leute. Das ist schon schlimm, ja.
Mhm. Ja. Ja, das scheint mir auch wichtig, dass es gelingt, einen übergeordneten Diskurs zu entwickeln in der Gesellschaft mit den Leuten, mit den Gewerkschaftsmitgliedern und ihnen eine Inflationsbekämpfungsprogramm für das Volk, für die Leute vorzulegen und auch deutlich zu machen, woraus das besteht. Hier gibt's ja dann eine Diskussion, die wir wohl auch eben führen müssen, nämlich die Leute, die sagen, ja, aber aus ökologischen Gründen ist es doch eigentlich auch wünschenswert, dass die Kaufkraft reduziert wird, dass die Leute weniger konsumieren und dann eben auch weniger Belastung auslösen gegenüber der Umwelt. Nun ist das wohl eben ein zynisches Argument, wenn man dann sich vorstellt, dass das Leute trifft, die wirklich auf jeden Rappen angewiesen sind, den sie als Lohn bekommen. Und dann hat das auch zum Effekt, dass die Leute sagen, eine solche Umweltpolitik, das kann ich nicht befürworten. Wie sollen wir damit umgehen? Was würdest du sagen?
Ja, das ist etwas speziell, dieses Argument, oder? Das eine ist ja mal, dass wir jetzt lernen oder sehen, dass dank dem Service Public, den wir haben in Teilen der Energieversorgung, wir mal schon weniger Teuerung haben. Also der Service Public wirkt stark teuerungsdämpfend beim Strom. Und das andere ist, dass auch beim ökologischen Umbau der Service Public eine Schlüsselrolle spielt. Es ist ja nicht per se, Konsum ist schlimm. Also wenn ich jetzt meine Mutter, um etwas Privates zu sagen, in Luzern besuche, dann kann ich mit dem Auto hingehen, was ich nicht mache, sondern ich gehe mit dem Zug. Aber meine Mutter freut sich, wenn ich diese Verkehrsdienstleistung im Zug konsumiere, weil ich gehe sie dann besuchen. Und ich finde das auch toll. Und wenn ich im Zug gehe, ist das sicher ökologisch und es ist noch produktiver für die ganze Wirtschaft. Service Public ist auch etwas sehr Produktives. Und das Ziel muss sein, dass unser Konsum möglichst nachhaltig ist. Und ich würde jetzt locker schaffen, ich weiß nicht, was für einen, haben wir es nie überlegt, aber ein paar hundert Franken in Zürich da völlig nachhaltig durchzubringen an einem Wochenende, ohne Umweltbelastung, ins Theater gehen, kauf eine feine Flasche Wein und so. Das geht wunderbar. Und das Entscheidende ist aber, wir haben gar keine Wahl, oder? Sondern die Miete kostet, Krankenkassenprämie kostet, alles kostet. Und jetzt müssen einfach die Löhne mit der Teuerung Schritt halten. Das ist sozial ganz einfach. Aber ich würde jetzt nicht Konsum und ökologischer Umbau gegeneinander ausspielen, sondern es gibt x Arten. Uns muss es besser gehen. Wirtschaftlich, aber auch ökologisch. Und das ist schon machbar. Aber es braucht ein paar Optimierungen. Ja.
Es braucht vor allem ökologische Maßnahmen, die gezielte Wirkung erzielen und nicht wiederum ein Breitbandmedikament, das mit so vielen schlechten Nebenwirkungen behaftet ist, dass zum Schluss das Ergebnis negativ wird. Also in der Ökologie müssen wir auch, da wo wir sagen, Konsum ist vielleicht kritisch, oder? Braucht es dann aber Maßnahmen, die diesen kritischen Kurs Konsum ins Visier nehmen und nicht einfach Konsum oder Kaufkraft als generelle Erscheinung?
Ja, und es ist eine Frage des Service Publics. Oder, das ist unrein gedacht, aber man kann sich auch vorstellen, man geht einkaufen in die Stadt und statt da das Auto irgendwo zu parkieren oder in einem Einkaufszentrum ist es ja möglichst, fände ich eh toller, oder? Kannst noch ein Glas Weißwein trinken irgendwo, sitzt noch draußen und organisierst, dass das, was du eingekauft hast, dann so mit deinem Service Public Shuttle zu dir nach Hause gebracht wird, über die Post oder so. Und ich muss nicht jeder mit dem Auto hin und her. Und das sind Sachen, dort stehen wir erst am Anfang, oder eben, dass wir uns mit ÖV fortbewegen, finde ich persönlich sowieso viel angenehmer. Aber es würde natürlich implizieren, dass da substanziell in den Service Public investiert wird. Aber das könnte man sehr nachhaltig machen und ich glaube, dass der Service Public der Schlüssel ist für den ökologischen Umbau in jeder Hinsicht. Also nicht nur von der Energieversorgung, sondern auch von der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. Und ich wäre überzeugt, dass wenn wir das hätten, dass wir insgesamt viel zufriedener wären.
Also jetzt haben wir eigentlich den Begriff Service Public schon vielfältig angesprochen, als eine Basis, ökonomische Basis, die eben diesen Preismechanismen nicht blind ausgeliefert ist, die beispielsweise in Zürich ja sind die Elektrizitätswerke, die haben Kostenpreise gegenüber ihren Kundinnen und Kunden, die Kosten steigen nicht, oder die Kosten, die sie haben, weil sie eben die eigene Produktion auch kontrollieren und deshalb müssen sie die Preise nicht erhöhen. Preise werden nur da erhöht, wo man eben den Märkten ausgesetzt ist und damit denjenigen Kräften, die eben mit hohen Preiserhöhungen ihre Profite machen. Also Service Public ist da eine wesentliche Größe und sie kann eben auch steuern, wie wir möglichst nachhaltig Ressourcen einsetzen, um Qualität zu erzeugen und nicht wieder durch Märkte getrieben werden, die dann möglichst viele Autos verkaufen wollen.
Um Pseudomärkte, oder? Beim Strom, das ist ja das, also der Strommarkt hat, sogenannte Strommarkt ist ja kein Markt, aber der hat ja diverse ganz eigenartige Eigenschaften. Und eine Eigenschaft ist, der Preis wird bestimmt durch das letzte Kraftwerk, das noch Energie einliefert. Das ist das teuerste. Das bestimmt den Preis, oder? Und wenn du es im Service Public machst, nimmst du Durchschnittskosten deines Kraftwerksparks und nicht das letzte. Und alle anderen, die natürlich günstiger produzieren, die haben dann entsprechende Profite. Ja. Und ich war immer skeptisch. Nein, nicht immer. Ich war auch mal ein Jahr, wie jeder Ökonom, am Anfang der Meinung, dass man das auseinandernehmen könnte, Netz und Produktion. Und dann hat mich mein Vater, der Elektriker war, gerüffelt und hat gesagt, weißt du eigentlich nicht, dass das Netz ohne Produktion nicht ist, braucht eine Spannung. Da habe ich gesagt, ja klar, das ist völlig recht. Also Produktion und Netz gehört zusammen und es ist eh sinnvoll, das Ganze integral zu organisieren. Und diese Pseudomärkte, haben wir jetzt gesehen, die führen zu grossen Dysfunktionalitäten und zu diesen dann übergewinnen, oder? Und die wir jetzt irgendwo abschöpfen müssen, aber es ist besser wie in Zürich, wo wir sagen, es gibt gar keine Übergewinne, weil wir einen Kraftwerkspark haben und der ist reguliert und das sind Durchschnittspreise. Fahren wir eigentlich besser.
Genau. Und um den Gedanken noch weiterzuführen, wir sehen ja jetzt diesen Schub an alpinen Solarkraftwerken, die jetzt in Gang genommen, der soll jetzt in Gang kommen. Und da erweist sich jetzt schon, wenn das nicht als Gesamtlösung geplant und entwickelt wird, dann hast du möglicherweise dann diese Solarparks im Wallis, aber die Stromleitungen können diesen zusätzlichen Strom gar nicht aufnehmen. Das heißt, wir kommen noch auf eine weitere Ebene. Service Public erlaubt, die verschiedenen Komponenten aufeinander abzustimmen und planmäßig vorzugehen. Und das ist gerade in einer Zukunft sehr wichtig, in der wir mit solchen Verknappungen wohl immer wieder rechnen müssen, nur schon aufgrund der Klimaerhitzung und all ihrer Folgen.
Versorgungssicherheit ist wieder das große übergeordnete Kriterium. Und wir sind ja abhängig vom Strom. Selbst wenn wir zahlen, zahlen wir ja vieles elektrisch. Und ohne Strom läuft einfach nichts mehr. Und der Strom ist absolut vital. Und deshalb wäre es völlig leichtsinnig, das nicht der Versorgungssicherheit alles unterzuordnen.
Und einer möglichst ökologischen Produktion und Verteilung. Das lässt sich eben im Service Public gut aufeinander abstimmen.
Ja, so ohne Service Public wird es anspruchsvoll. Ja.
Ja. Ja, das sehen wir ja da, wo versucht wird, mit Marktmechanismen dann ökologischen Wandel in Gang zu bringen. Und dann wird ein Elon Musk aufgebaut. Er hat ja Milliarden an Gelder bekommen aus solchen ökologisch scheinbar motivierten Verlagerungen und Umlagerungen. Was hat er gemacht? Er hat Tesla aufgebaut, aber daneben baut er seine SpaceX-Firma auf, die jetzt ökologisch absurder kann es nicht sein. Und wir haben einen Unterstützer von Trump aufgebaut. Also wir sehen, die Effekte sind völlig unkontrollierbar, wenn wir über den Markt gehen. Ich möchte aber noch ein anderes Thema ansprechen, das ein bisschen weiterführt. Jetzt die Inflation hat ja auch zur Folge, dass die Verhältnisse von Währungen sich schneller verschieben, dass beispielsweise, wenn die amerikanische Zentralbank dann eben die Zinsen erhöht, dass das dann auch große Wirkungen haben kann auf Schwellenländer und auf Entwicklungsländer, die dann ihre Schulden plötzlich viel teurer bedienen müssen, weil sie diese in Dollar eingelöst haben. Sie haben Schulden in Dollar, der Dollar wird für sie teurer. Das kann ganze Volkswirtschaften in den Abgrund ziehen. Da wäre es dann schon wichtig, dass wir auch Zugriff bekommen auf die Art, wie jetzt große Länder wie die USA oder Europa eben mit dieser Inflation umgehen, oder?
Ja, das sind natürlich dann sehr schlimme Nebeneffekte, oder? Also es ist nachvollziehbar, dass die USA für sich schaut grundsätzlich punkto Inflation und Arbeitslosigkeit. Lassen wir es das mal beiseite, ob sie es jetzt richtig machen oder nicht. Es schien mir auch klar, dass eine Phase im Kapitalismus mit Null- oder Negativzinsen eine Ausnahme sein muss, außer es spiegelt größere Dysfunktionalitäten, was wir nie genau wissen, oder? Es gibt x Thesen, warum die Zinsen so waren. Im Moment korrigiert es sich. In den USA sind wir, heute habe ich nicht geschaut, aber wahrscheinlich jetzt bei 3,7, vorher ungefähr bei 3,5 für 10 Jahre. Und wir kommen von unten hoch.
Verschließt du den Staatsanleihen?
Genau, ja, als Zinssatz für Staatsanleihen. Und das ist eigentlich eine Normalisierung für mich. Also die tiefen Zinsen, das war in jeder Hinsicht speziell, sag's mal so. Aber diese Normalisierung ist klar, dass für alle Länder, die sich nicht in der eigenen Währung verschulden können, und das sind ärmere Länder, das führt jedes Mal zu großen Problemen. Jedes Mal heißt dann aber auch wieder, dass wir wieder Entschuldungsprozesse auslösen. Oder das folgt dann wie bei Fuß, dass nachher wieder ein Teil der Erträge wieder transferiert werden zurück oder in Form von Schuldenschnitten, aber für die Leute und vor allem für die Bevölkerung. Und in diesen Ländern ist das natürlich sehr schlimm, das ist klar.
Das heißt eben, das ist wichtig, dann auch die Themen nicht wegzulassen, bezüglich Schulden der dritten Welt, Schuldenschnitte und diesbezüglich auch einer Haltung internationaler Solidarität mit diesen Bevölkerungen.
Auf jeden Fall, aber was du sagst, zeigt natürlich einfach auch die enorme Komplexität oder dieser makroökonomischen Zusammenhänge, aber auch der geldpolitischen Interventionen. Und das ist ja, vielleicht um noch schnell ein anderes Fass aufzumachen, oder? Das ist ein Sonderfall Schweiz. Wir haben ja in fast allen Ländern große Diskussionen über die Geldpolitik. Das Direktorium in England, in den USA diskutiert öffentlich über die Geldpolitik. Und hier im Land ist es verpönt, schon kritisch sich zur Nationalbank zu äußern. Ich habe das wiederholt am eigenen Leib erfahren, früher noch als Bankrat der Nationalbank. Und wir sind da als eigentlich ein sehr demokratisches, auch relativ offenes Land, so in den Diskussionen noch, sind wir Jahre hinterher, oder? Es ist ja nicht mal publiziert, wie diese Entscheide zustande kommen, sondern es ist quasi schon Gläubigkeit des Landes diesem Direktorium gegenüber. Und das ist A, unwürdig einem demokratischen Land wie der Schweiz, und B, ist es auch sehr ineffizient, weil es braucht für alle, vor allem so hoch, oder Entscheide mit so grossen Auswirkungen, die die Nationalbank trifft, braucht es eine öffentliche Diskussion. Das hat mit Unabhängigkeit gar nichts zu tun, sondern Unabhängigkeit ist nur, dass sie keine Weisungen entgegennehmen dürfen vom Bundesrat oder Parlament. Okay? Aber Unabhängigkeit heißt nicht, dass man nicht über Geldpolitik diskutieren darf. Man muss über Geldpolitik diskutieren, weil es etwas vom Einflussreichsten ist wirtschaftlich, was es gibt.
Genau. Und es gibt ja diese Unabhängigkeit formal, die wird ja verteidigt. Und hinter den Kulissen gibt es natürlich Seilschaften und Beziehungen und politische Willensarbeit, die Einfluss nimmt auf dieses Direktorium, die wir ja kennen, alte neoliberale Ökonomen wie der Baltensperger, die nehmen ja regelmäßig starken Einfluss. Das heißt, diese Unabhängigkeit ist auch ein bisschen eine Fiktion. Und gerade deshalb braucht es diese Diskussion und braucht es eine mögliche Einflussnahme der demokratischen Öffentlichkeit auf die Politik der Nationalbank.
Es ist für uns sehr wichtig, was die Nationalbank entscheidet. Und normal ist es so in der Schweiz, dass wir alles, was wichtig ist, dort versuchen wir auch eine Meinung zu haben. Jetzt nicht alle wollen sich mit Geldpolitik beschäftigen. Das ist wie ein neues Hobby, dass man sich da anlacht. Aber es ist wichtig, dass wir als Land das als selbstverständlich und etwas Gutes anschauen, auch wenn es mal vielleicht Streit gibt über die Geldpolitik. Und ich muss sagen, dass die Nationalbank ist auch etwas dünnhäutig, oder? Dass, wenn Kritik geäußert wird, dann finden sie das nicht positiv, sondern es sind auch Störfaktoren. Und das ist immer gefährlich, wenn man Kritik als störend empfindet. Das macht man dann oft Fehler. Und das ist sehr bedauerlich und eigentlich sehr auch unschweizerisch, wenn man will, dieses Verhalten oder diese Art und Weise, wie wir mit Geldpolitik umgehen. Und das bin ich sehr froh, dürfen wir heute darüber diskutieren. Das ist doch ein seltenes Ereignis.
Vielleicht ist es nicht nur unschweizerisch, vielleicht ist diese schweizerische Seele sehr gespalten. Weißt du, dass der demokratische Teil, der sehr beleuchtet ist, Und der dunkle Teil, der ja stark existiert, immer noch, gerade in Bezug auf Finanzen.
Ja, ja. Da gibt's verschiedene andere. Nein, ich habe es jetzt auch extra etwas so gesagt, im Wissen, dass das natürlich Widerspruch hervorruft. Nein, ist klar.
Ich möchte einen letzten Punkt aufgreifen. Mir scheint, dieses Inflationsgeschehen hat auch etwas zu tun mit einer globalen Entwicklung, die uns in den nächsten Jahrzehnten wohl sehr stark prägen wird. Wir sind ja in einer zunehmenden Krisenhaftigkeit. Diese Krisen haben immer mehr auch miteinander zu tun, lassen sich auch immer seltener separat bearbeiten. Wir haben Konflikte wie den Ukraine-Krieg, der dann unmittelbar Wirkungen erzeugt wie eine Energieversorgungskrise, Nahrungsmittelkrise im ganzen Norden Afrikas, sehr bedrohlich für viele Menschen und so weiter und so fort. Und die ganze Klimaerhitzung, die ja dahinter liegt und die diese Krisen auch immer wieder beeinflusst und die wir dieses Jahr auch gespürt haben mit Regionen, die große Probleme hatten in der Nahrungsmittelproduktion, das wird ja immer mehr ins Spiel kommen. Das heißt, die Logik der Knappheit, der Verknappungen wird zu einer beständigen Logik. Die letzten 50 Jahre waren eigentlich vom Gegenteil geprägt. Verknappungen waren die Ausnahme. Und ich habe die These, die Verknappungen werden zur Normalsituation. Und die These ist dann auch, dass die Länder, die Regierungen, überhaupt alle politischen Kräfte, die müssen ganz anders zu agieren beginnen. Das tun sie auch bereits. Also wir haben in den letzten anderthalb Jahren in Europa eine Häufung von Interventionen, Preisdeckelungen, Verstaatlichungen, Ausbauservice Public, Geschichten, die vor noch nicht allzu langer Zeit als linkes Hirngespinst abgetan worden wären und jetzt wieder aus der Not heraus politische Praxis werden müssen. Müssen wir uns auch als Linke darauf einstellen, dass wir ganz anders in diese Debatten eingreifen müssen? Müssen wir beispielsweise wieder über so etwas wie geplante Wirtschaft reden und das, was du angesprochen hast, eine massive Aufwertung der öffentlichen Dienste, um überhaupt in die Lage zu kommen, diese Probleme einigermaßen bewältigen zu können? Verknappungen, Krisen, Ausfall ganzer Produktionschargen in der Landwirtschaft und so weiter.
Es ist ja faszinierend, oder? Also du hast es etwas skizziert, jetzt mal im Rückblick, bevor wir zum Ausblick kommen. Seit 2007, 2008 haben wir zahlreiche größere Krisen, wo zumindest ich, aber du wahrscheinlich auch, nicht gedacht hättest, dass du das erlebst. Und dann habe ich gedacht, die Finanzkrise 2007, 2008, das ist sicher die schlimmste Krise, die ich mal in meiner Aktivzeit erlebe. Ist alles Makulatur. Und die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns jetzt, die Ökonominnen und Ökonomen, die kennen nur Krisen. Im Lehrbuch, in der Uni lernen sie zwar so, wie eine Wirtschaft ohne Krise funktioniert, in der Realität kennen sie nur Krisen, nichts anderes. Und es ist mal interessant zu schauen, was haben diese Krisen Gemeinsames. Und ich glaube, sie haben etwas Gemeinsames. Sie haben große Verschiedenheiten, aber etwas Gemeinsames haben sie. Es ist immer... Die Privatwirtschaft ist immer ans Limit gegangen und hat die Krise verschärft. Bei den Banken zu wenig Eigenkapital, Liquidität in der Finanzkrise, Corona-Krise, zu wenig Reservekapazitäten in den Spitälern, alles runtergefahren, es darf nichts kosten. Und jetzt Ukraine-Krise, Strom, zu wenig Reservekapazitäten, Einführung des Strommarktes, oder? Und Lagerkosten ja auch, also sie haben auch zu wenig Lager gehabt. Jetzt bauen alle Lager auf wie verrückt, sie hatten zu wenig gehabt. Just-in-Time-Produktion. Überall optimieren der kurzfristige Profit und wenn ein Schock kommt, dann wird es schnell schlimm. Und wir haben viel investiert, das heißt, wir können hier sitzen, es ist keine Katastrophe geschehen, aber jedes Mal wurde die Privatwirtschaft rausgehauen, in jedem Teil der Krise, und zwar mit Heavy-Interventionen, quasi UBS gekauft oder Läden zugemacht mitten in einer Krise. Alles Undenkbares, so, als wir noch jung waren, hätten wir nicht gedacht, dass das geschieht. Und das muss man sich zuerst mal bewusst werden. Und zwar nicht in jeder einzelnen Krise haben, müssen ein Feuer löschen, sondern warum haben wir regelmäßig diese Feuer? Warum müssen wir immer löschen? Das ist die eine große Frage. Und nachher stellt sich dann eine gewisse Systemfrage, jetzt nicht die große, aber kleinere, oder? Ist da dieser Shareholder-Kapitalismus oder wie man kann im Neoliberal, es gab verschiedene Namen, keiner ist richtig und keiner ist falsch. Aber der ist sehr krisenverstärkend. Und erfordert jedes Mal massive Interventionen. Und wenn wir jetzt
in die Zukunft schauen, was du sagst, oder was an Sachen auf uns zukommen werden, Klimaerhitzung oder andere, brauchen wir schon Resistenz. Also zum einen Resistenz, aber auch Vorstellungen, wie wir das verhindern können, dass es immer heißer wird für alle. Und die Zeit läuft, also wir müssen etwas Gas geben. Und deshalb ist es für mich wichtig, mal diese Krisen auch gut zu analysieren und versuchen, die Gemeinsamkeiten zu erkennen. Weil ich glaube, man kann vieles daraus lernen und dann auch im Hinblick auf Service Public hin arbeiten und sieht, wie wichtig und auch positiv Service Public ist, ja.
Also wir könnten sagen, es ist wichtig, dass die öffentlichen Dienste erheblich gestärkt werden und eine stärkere Rolle spielen im gesamten gesellschaftlichen und ökonomischen Feld. Wir müssen die Politik stärken, sie muss kraftvoller werden und all diese dunklen Stellen wie die Nationalbankpolitik ausleuchten und beeinflussen. Und wir brauchen eine zukunftsfähige Politik, die diese ganzen ökologischen Herausforderungen wirklich wirksam angeht. Und das ist eine große politische Änderung. Das ist eine Änderung aufs Ganze, die alle Politikfelder erfasst. Und das müssen wir zunehmend, scheint mir auch von links her, thematisieren. Es ist vielleicht nicht die alte Frage, Sozialismus versus Kapitalismus, was ist schöner, sondern es ist die Frage, wenn wir diese Herausforderungen bewältigen wollen, dann schaffen wir es nicht mit einer neoliberal geprägten Politik. Wir brauchen eine andere Politik mit einer anderen Logik.
Mhm. Ja, und so eine Jagd nach dem kurzfristigen Gewinn, das ist auch angesichts eben der Herausforderungen, das ist kein Rezept. Das kann in gewissen Bereichen, kann das funktionieren, aber jetzt für die großen Fragen kann das nicht das Rezept sein. Und eben, es ist zunehmend auch kritisch.
Wenn wir das jetzt noch zum Schluss zurückbinden auf die Frage der Inflation, was ist für dich das Entscheidende jetzt in den kommenden Auseinandersetzungen zu Inflation? Auch gerade in Bezug auf das, was dann eben grundsätzlich da irgendwie mitspielt.
Gut, jetzt für uns als Gewerkschaft ist klar, jetzt wir sind noch voll in der Lohnrunde, Teuerungsausgleich bei den Renten, Pensionskassen ist dann noch eine Frage, die dezentral adressiert wird, schwierig, oder? Das ist das, was unmittelbar zu tun ist. Und nachher stellt sich die Frage, geht die Inflation weg, bleibt sie? Wenn sie bleibt, persönlich finde ich das grundsätzlich nicht schlimm. Wir haben x Phasen gehabt mit höherer Inflation, wo wir gut gelegt haben. Wir haben vor allem, es ist einfacher, generelle Lohnerhöhungen durchzusetzen in inflationären Phasen. Und generelle Lohnerhöhungen helfen allen, die so nicht so egomäßig gut verhandeln können. Das sind Leute, die lange im Betrieb sind, nicht mehr einfach wechseln können. Das sind oft auch Frauen, die auch schwerer wechseln aufgrund der irgendwie etwas patriarchalen Strukturen, die es immer noch gibt, oder? Wir stellen fest, wenn es generelle Lohnerhöhungen gibt, ist das gerecht und dass die Inflation ist eigentlich eher hilfreich. Es ist aber schwierig, das den Leuten zu erklären. Aber das wäre nicht so schlimm.
Und dann müssten wir dann, und das wäre ja, das leuchtet ja schon ein bisschen auf jetzt in England, Kämpfe, die daraus entstehen, auch verbinden eben mit dem, was wir wieder angesprochen haben, Stärkung der öffentlichen Dienste, Stärkung der Versorgungssicherheit und eine andere Logik auch in der Herstellung, eine Logik, die ökologisch ist, eine Logik, die auf Sicherheit ausgerichtet ist und nicht auf einen kurzfristig hohen Profit.
Ja, und aber auch Stärkung der Gewerkschaften, oder? Ja. Weil ohne, und das, es ist ja schön jetzt zu sehen, dass sich die Leute artikulieren bis zu Streiken im Vereinigten Königreich. Aber man muss sehen, die auseinandersetzen. Ein Staat, der ihnen in einem Umfeld von zweistelligen Teuerungsraten im Gesundheitspersonal 4-5% bietet, ist natürlich schon schlimm dran, oder? Und die Leute wehren sich aus einer Position heraus, die also sehr besorgniserregend ist. Und wir müssen schauen, dass es A, gar nicht so weit kommt und schauen, dass sie die Gewerkschaftslandschaft weiterentwickeln können, was schon eine grosse Herausforderung ist für sich. Aber wir sehen dann auch die Früchte, oder? Also Gewerkschaft, generelle Lohnerhöhung und Service Public sind sicher Schlüsselfaktoren. Ja.
Bestens herzlichen Dank, Daniel, für dieses Wechselgespräch, das wir
Danke
hier
geführt haben.
Ich hoffe, es war interessant und Sie haben einiges gelernt oder an Argumenten mitbekommen. Und wir verabschieden uns und wünschen eine gute Zeit.